BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. In dieser Woche blicken wir zurück auf einen Podcast, der schon vor einigen Jahren gelaufen ist, der aber leider, wie ich finde, immer noch hochaktuell ist. Wir freuen uns immer, wenn wir viel exportieren. Jetzt exportieren wir nicht mehr so viel wie in der Vergangenheit und den Titel des Exportweltmeisters haben wir auch schon nicht mehr. Aber wir exportieren immer noch viel mehr, als wir importieren. Das sorgt für Freude bei der Industrie, bei Unternehmen, die exportieren und bei deren Mitarbeitern. Auf der anderen Seite bedeutet der Export von Waren und Dienstleistungen aber auch, dass man umgekehrt Ersparnisse ins Ausland investiert. Wir legen jedes Jahr Milliarden von Euro im Ausland an. Da könnte man sagen, gut so, denn gerade eine Gesellschaft wie die deutsche, die alt hat, sollte sparen und sollte dann vor allem auch im Ausland sparen, damit man später, wenn dann weniger Menschen arbeiten, viele Menschen Ansprüche haben, man diese Ersparnisse nutzen kann. Problem dabei, wir sind extrem schlechte Investoren. Studien zeigen seit Jahren, dass wir unser Geld im Ausland ganz besonders schlecht anlegen. Und genau das schauen wir uns heute in der Folge von BTO Refresh nochmal an. Es sind wirklich dramatische Zahlen und wir müssten dringend etwas daran ändern. Ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an. Im Oktober 2019, in Folge 90 dieses Podcasts, hatte ich Professor Moritz Schulerek zu Gast. Heute ist er Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Schulerek ist bekannt dafür, sehr interessante, vor allem auch historische Studien durchzuführen. In der Studie, die wir damals besprochen haben, ging es um etwas anderes. Es ging um die Frage, wie gut denn Deutschland das Auslandsvermögen anlegt. Wie bereits erwähnt, wer mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert, exportiert auch seine Ersparnisse ins Ausland. Das ist doppelte Buchführung. Die Frage ist, wie gut legt man das Geld an? Wir alle kennen die erfolgreichen Beispiele Singapur, Norwegen. Dort wird richtig viel Geld verdient bei den ausländischen Investoren. Und wie sieht es nun in Deutschland aus? Nun, nicht gut. Wir sind zwar Weltmeister im Kapitalexport, aber wir sind sicherlich kein Weltmeister bei der Anlage unserer Auslandsvermögen. Bevor wir das Gespräch mit Moritz Schulerek wieder in Erinnerung rufen, ein paar Zahlen zum Update. Kurz fünf harte Fakten. Erstens, damals lag das nette Auslandsvermögen bei ungefähr 2 Billionen Euro. Heute liegt der Wert bei 3,7 Billionen Euro. Das ist enorm. Brutto hielten deutsche Anleger zum Jahresende 2025 im Ausland 14,5 Billionen Euro und umgekehrt schuldeten wir dem Ausland 10,8. Die Differenz sind bereits angesprochenen 3,7. Das ist sehr viel, denn zur Erinnerung, unser Bruttoinlandsprodukt liegt bei ungefähr 4,5 Billionen Euro. Das heißt, wir haben fast eine Jahreswirtschaftsleistung im Ausland liegen netto als Forderung. Die Rendite? Nun, die Rendite, ich habe es bereits erwähnt, ist schlecht. Das Ergebnis? Die nominale Rendite deutscher Auslandsvermögen betrug im Zeitraum von 1975 bis 2020 im Schnitt 4,89% pro Jahr. Im Zeitraum zwischen 1999 und 2020 sank die Rendite sogar auf 3,76%. Und für die 10 Jahre nach der Finanzkrise, also von 2009 bis 2020, betrug sie nur 3,82%. Mit dieser Rendite landete Deutschland auf Platz 11 unter 13 fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Lediglich Finnland und Portugal wirtschafteten noch viel schlechter. Innerhalb der G7 belegten wir den unrühmlichen letzten Platz. Drittes Ergebnis, dritte Erkenntnis, und dies schmerzt besonders, wir haben sogar eine geringere Rendite als bei Investitionen im Inland. Wenn deutsche Anleger das Geld statt im Ausland zu Hause investiert hätten, beispielsweise in ein Portfolio aus deutschen Aktien, Anleihen und Immobilien, dann hätten sie im Zeitraum von 1975 bis 2020 eine Rendite von 7,27% erwirtschaftet. Das sind 2,37 Prozentpunkte mehr, als sie im Ausland erwirtschaftet haben. Viertens, das Volumen des Kapitalexports ist ungebrochen. Rund 300 Milliarden Euro fließen jedes Jahr ins Ausland. Und dort, wie gesagt, erwirtschaften sie nur eine unbefriedigende Rendite. Und fünftens, warum bringe ich das heute? Tja, wir wissen, wir müssen dringend mehr im Inland investieren. Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen aufgelegt, um mehr Investitionen des Staates zu ermöglichen. Die privaten Unternehmen hingegen investieren nicht so viel in Deutschland. Netto ist der Unternehmenssektor in Deutschland ein Sparer. Um das zu ändern, das wäre möglich, müsste man aber eine andere Politik betreiben. Man müsste dringend die Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland attraktiver gestalten. Das beginnt bei der Bürokratie, geht über die Steuernabgabenlast bis hin zur allgemeinen Kultur, würde ich mal sagen. Zur Kultur, wie man hierzulande Unternehmern gegenübertritt. Das heißt, leider gibt es keine Hoffnung, dass sich dieser Trend umkehrt. Wir müssten alles daran setzen, zwei Dinge zu erreichen. Zum einen, unser Geld im internationalen Umfeld intelligenter anzulegen. Und das wäre möglich, wie wir gleich sehen werden. Und zum anderen, Investitionen im Inland attraktiver zu gestalten. Ich finde das, wie gesagt, nach wie vor hochaktuell. Und deshalb an dieser Stelle der Rückblick auf mein Gespräch mit Moritz Schularik aus dem Jahre 2019. Bevor wir zu meinem Interview mit Moritz Schularik aus Oktober 2019 kommen, ein paar Highlights aus der aktualisierten Studie von 2023. Ich fange mit dem Kernbefund an.
Im vergangenen Jahrzehnt ist Deutschland der Weltmeister im Kapitalexport gewesen. Kein anderes Land hat größere Ersparnisse jenseits seiner Grenzen investiert. Aber bei der Anlageperformance spielt Deutschland in der dritten Liga.
In der Studie geht es aber mehr als nur um einen Vergleich. Die Autoren haben einen kompletten neuen Datensatz aufgebaut. Für 13 Länder zurück bis in die 70er Jahre. Für Deutschland sogar zurück bis 1949. Sie haben auch die Mikrodaten aus mehr als 50.000 Investmentfonds mit einem Investitionsvolumen von 10 Millionen US-Dollar ausgewertet. Es ist also keine einfache Bierdeckelrechnung. Es ist wohl die gründlichste vergleichende Analyse, die es gibt. Und hier ist die Kernaussage.
Die Renditen deutscher Auslandsvermögen waren erheblich niedriger als die Renditen, die andere Länder bei ihren Auslandsinvestitionen erzielt haben. Seit 1975 lag die durchschnittliche jährliche Auslandsrendite Deutschlands rund 5 Prozentpunkte unter der der USA und knapp 3 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt anderer europäischer Länder. Besonders schlecht schnitt Deutschland als Aktieninvestor ab. Hier lag die Rendite jährlich 4 Prozentpunkte unter dem internationalen Vergleich.
5 Prozentpunkte pro Jahr gegenüber den USA, 6 Jahrzehnte lang. Wenn Sie zwei Anleger vergleichen, die 100 Euro anlegen, der eine mit der deutschen Auslandsrendite, der andere mit der amerikanischen, dann werden aus 100 Euro über 45 Jahre einmal 900 Euro in Deutschland und einmal etwa 9.000 Euro in den USA. Das ist ein gigantischer Unterschied. Und dieser Unterschied liegt nicht am Wirtschaftswachstum, nicht an der Steuerquote, nicht an den Rahmenbedingungen im Land, sondern schlicht an der Qualität der Anlagen unserer Kapitalsammelstellen. Die naheliegende Vermutung wäre, dass die Deutschen einfach konservativer anlegen. Aber die Studie zeigt, das ist nicht die Ursache.
Deutschland erzielte innerhalb jeder einzelnen Anlageklasse und nach Kontrolle für Risiken deutlich niedrigere Auslandsrenditen. Wir kontrollieren dabei für die Asset-Zusammensetzung, Wechselkurseffekte und die geografische Verteilung. Das Ergebnis: Deutschlands schwache Finanzperformance im Ausland ist nicht nur die Folge einer konservativen Anlagestrategie. Sie ist auch nicht durch Wechselkursbewegungen oder durch den Aufbau der Tage-2-Salden erklärbar. Der größte Teil der Erklärung sind Bewertungsverluste. Der Wert des deutschen Auslandsportfolios ist stagniert oder gesunken, während andere Länder erhebliche Kursgewinne erzielten.
Das ist in der Tat eine sehr unbequeme Nachricht. Es liegt nicht an unserer Vorsicht. Es geht um schlechteres Anlagemanagement. Die deutschen Auslandsanlagen verlieren an Wert, während die Weltmärkte steigen. Das ist ein Muster über 5 Jahrzehnte. Die nächste Frage ist, ob unser Auslandsvermögen wenigstens einen Beitrag dazu leisten kann, uns gegenüber der demografischen Entwicklung abzusichern.
Deutsche Auslandsrenditen waren erheblich niedriger als die Inlandsrenditen. Wir finden auch wenig Beleg dafür, dass die Auslandsrenditen positiv zur Konsumsicherung beitragen. Die Rendite deutscher Auslandsvermögen ist stark mit der deutschen Wirtschaftsaktivität korreliert, stärker sogar als die Inlandsrenditen, und bietet damit keinen Schutz gegen inländische Konsumschocks. Außerdem sind 70% der deutschen Auslandsvermögen in anderen entwickelten Volkswirtschaften angelegt, die vor ähnlichen demografischen Risiken stehen. Im letzten Jahrzehnt sind weniger als 10% der Kapitalflüsse in jüngere, dynamischere Volkswirtschaften außerhalb Europas oder Nordamerikas geflossen, obwohl aufstrebende Märkte heute für mehr als die Hälfte des Welt-BIP stehen.
Also, unser Auslandsvermögen läuft im Gleichschritt mit deutschen Konjunktur. Wenn es hier kriselt, verlieren wir auch im Ausland Rendite. Gleichzeitig legen wir zu 70% Geld an in Ländern, die dieselbe Alterungskrise haben wie wir selbst. Damit taugt unser Auslandsvermögen weder als ökonomischer Hedge noch als demografischer Puffer. Und wie viel haben wir nun wirklich verloren? Die Zahlen sind erschreckend.
Die kumulierten Effekte dieser schlechten Anlagerenditen sind gewaltig. Das lässt sich mit einer einfachen Gegenrechnung zeigen. Allein im Jahrzehnt seit der Finanzkrise 2008 hätte Deutschland rund 3 bis 4 Billionen Euro reicher werden können, wenn seine Renditen auf den globalen Märkten denen Norwegens oder Kanadas entsprochen hätten. Das entspricht einem hypothetischen Vermögensverlust von 102 bis 136% des deutschen BIP. Pro Kopf sind das rund 41.000 bis 54.000 Euro entgangenes Vermögen für jeden deutschen Bürger.
41.000 bis 54.000 Euro pro Kopf der in Deutschland lebenden Person. Das ist der Preis für unsere Anlageschwäche alleine in einem Jahrzehnt. Das Ganze ist bitter und trägt natürlich dazu bei, dass wir in allen Vergleichen so arm sind. Wir haben Geld auf der Straße liegen lassen durch die völlig falsche Allokation unserer Ersparnisse. Die Autoren illustrieren das Ergebnis noch einmal mit einer alltagsnahen Rechnung, der 1-Euro-Übung.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten 1975 einen Euro in die internationalen Kapitalmärkte investiert und Dividenden und Zinsen jeweils reinvestiert. Bis 2020 hätten Sie mit einer britischen oder US-amerikanischen Anlagestrategie das 43- bis 76-fache dieses Ausgangswertes erreicht. Mit der Rendite deutscher Auslandsvermögen dagegen wäre daraus nur das 8-fache geworden, vor Inflation. Mit deutschen Inlandsanlagen immerhin das 22-fache.
1 Euro angelegte Deutschland hätte 22 Euro erbracht. 1 Euro angelegt in den USA hätte 76 Euro erbracht. Aus 1 Euro angelegt über deutsche Kapitalsammelstellen im Ausland wurden 8 Euro. Wir schicken also Jahr für Jahr Milliarden ins Ausland. Und das dazu noch über die schlechteste aller möglichen Optionen. Die Schlussfolgerung ist klar. Die Ökonomen formulieren es natürlich zurückhaltend, aber der Befund ist eindeutig.
Deutschland ist seit langem Weltmeister im Export von Ersparnissen. In diesem Papier untersuchen wir die Finanzrenditen deutscher Auslandsinvestitionen im internationalen Vergleich. Unsere Analyse basiert auf einem neuen umfassenden Datensatz zu Auslandsrenditen für 13 Länder, der länderübergreifend vergleichbar ist. Wir finden, dass der Ruf deutscher Haushalte, Unternehmen und Banken, schlechte Auslandsinvestoren zu sein, größtenteils berechtigt ist. Deutsche Renditen liegen quer durch alle Anlageklassen substanziell unter denen anderer Länder. Zudem sind Auslandsrenditen durchgängig niedriger als Inlandsrenditen und die geografische Verteilung stützt nicht das Argument, die deutschen Auslandsinvestitionen dienten als Absicherung gegen demografische Trends. Der größte Teil der deutschen Auslandsinvestitionen liegt in anderen Industrieländern mit ähnlichen demografischen Profilen.
Was lernen wir daraus? Erstens, der Befund von Schulerig und seinen Kollegen ist nicht überholt. Im Gegenteil, er hat sich verschärft. Die Renditelücke bleibt bestehen. Zweitens, wir könnten mehr investieren und das aktuelle Sondervermögen gäbe die Chance dafür. Wir wissen aber, dass die Politik diese Chance nicht nutzt. Ein viel zu großer Teil der eigentlich für Investitionen vorgesehenen Mittel fließt in den staatlichen Konsum. Wir wissen auch, dass es nicht genügt, um entsprechend die Wirtschaft zu revitalisieren. Startups haben nach wie vor Schwierigkeiten zu skalieren, siehe Podcast am letzten Sonntag. Und ansonsten auch haben Unternehmer immer weniger Anreiz, im Inland zu investieren. Drittens, natürlich gibt es auch positive Dinge. Die Frühstartrente und der Einstieg in eine kleine kapitalgedeckte Säule gehen in die richtige Richtung. Sie kommen aber natürlich Jahrzehnte zu spät. Die entscheidende Frage ist strukturell. Wollen wir in 15 Jahren wieder eine Studie lesen, die uns eine weitere verlorene Dekade vor Augen führt? Oder ändern wir jetzt die Rahmenbedingungen? Konkret bedeutet das niedrigere Kapitalertragssteuer für langfristiges Aktiensparen, ein echtes Aktienbildungspaket in Schulen, ein reformiertes Rentensystem mit substanzieller Kapitaldeckung und eine attraktive Standortpolitik, die Investitionen im Inland auch für Ausländer, aber auch für Inländer lohnender macht. Nichts davon steht zurzeit hoch auf der Agenda der Politik. Leider. Ich denke, kein Land der Welt kann es sich dauerhaft leisten, seine Ersparnisse ins Ausland zu schicken und sie dort schlecht anzulegen. Wir haben es im Prinzip 3 Generationen lang getan. Die Zahlen, die wir gerade gehört haben, sind erschreckend und wir müssen dringend etwas daran ändern. Doch nun, wie versprochen, mein Gespräch mit Moritz Schularik aus dem Oktober 2019.
Unsere Welt wird immer verrückter, auch wenn das vielleicht etwas populär ausgedrückt ist, aber ein Blick in die Newsportale reicht, um dem subjektiven Eindruck etwas Objektives abzugewinnen. Das Weltgeschehen ist im Wettlauf mit sich selbst und übertrifft sich dabei scheinbar täglich. Diese Dynamik und die dahinter steckenden Ereignisse bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Energiepreise. Jeder merkt das. Schließlich geht es nicht nur an den Tankstellen hoch und runter. Bei Strom- und Gastarifen ist das ähnlich. In dieser Lage ist es wirklich schwer, unter den mehreren hundert Energielieferanten in Deutschland einen günstigen Anbieter zu finden. Und das jedes Jahr aufs Neue. Zum Glück hat Wechselpilot da den Überblick. Und mehr noch, Wechselpilot prüft regelmäßig Tarife, behält Fristen im Blick und kümmert sich um einen Wechsel automatisch und kontinuierlich. Aber keine Sorge, du behältst jederzeit die Übersicht. Du registrierst dich, teilst deine Tarifpräferenzen und Wechselpilot schlägt passende Tarife vor. Nach deiner Entscheidung geht dann alles seinen Gang und zwar dauerhaft. Wechselpilot kümmert sich jedes Jahr automatisch um den Tarifvergleich, den Wechsel und die Kommunikation mit dem Versorger. Im Ergebnis sparst du nicht nur Zeit, sondern auch ordentlich Geld. Der Großteil davon bleibt bei dir und Wechselpilot bekommt einen prozentualen Anteil für seinen Service. Die Gebühr basiert auf dem Erfolg, heißt, eine größere Ersparnis lohnt sich für dich und für Wechselpilot. Du zahlst nur dann etwas, wenn du auch wirklich sparst. Das ist fair. Für deinen ersten Wechsel bekommst du mit dem Code BTO20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Über den Link in den Shownotes kannst du es ausprobieren und das Energiethema danach vergessen, denn mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Quasi der letzte Stromwechsel deines Lebens. Übrigens, der TÜV sagt zu Wechselpilot sehr gut. Ein durchschnittlicher Haushalt spart ca. 360 Euro pro Jahr und über 400.000 durchgeführte Wechsel sprechen für sich. Mehr Informationen und den BTO-Code findest du in den Shownotes.
Bevor wir mein Gespräch mit Boris Schularik in Erinnerung rufen, noch dieser Hinweis des Handelsblatts. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für die Hörer von BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt. Testen Sie das Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Moritz Schularik aus dem Oktober 2019.
Professor Moritz Schularik ist seit Juni 2023 Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie an der Sciences Po in Paris. Zuvor lehrte er 11 Jahre lang als Professor für Makroökonomik an der Universität Bonn, wo er das Macro-Finance Lab leitete. In seiner Forschung beschäftigt sich Schularik mit monetärer Makroökonomik, Finanzmärkten, Geoökonomik und Wirtschaftsgeschichte. Seine Studien zu den Ursachen von Finanzkrisen und zur Transformation des Finanzsystems gehören zu den international meistzitierten makroökonomischen Aufsätzen der vergangenen Jahre.
Sehr geehrter Herr Professor Schularik, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Schularik, ich möchte mit Ihnen heute sprechen über Vermögen, und zwar über das Entstehen von Vermögen, über die Verteilungsfragen von Vermögen. Das ist ein wichtiges Thema auch gerade jetzt im Wahlkampf. Und vielleicht beginnen wir mit der langen Sicht. Sie haben vor einigen Jahren mit Kollegen eine Studie vorgelegt mit dem Titel The Rate of Return on Everything 1870 bis 2015. Also es war eine Studie, die sicherlich an der Breite und sicherlich im Zeitraum einmalig ist. Was sind eigentlich die entscheidenden Erkenntnisse gewesen aus dieser Studie für Sie?
Dass Aktien und Immobilien langfristig sehr ähnliche und sehr gute Renditen abwerfen, wir rechnen da ungefähr so mit 5-6% nach Abzug der Inflationsraten. Also in der langen Frist sind das wirklich ganz geeignete Anlagemöglichkeiten, um Vermögen aufzubauen. Das ist ein, ich denke, überraschend war dann vor allem, dass die Immobilien auch so gut abschneiden. Und man muss da auch mal dran bedenken, dass die Immobilien ja in der Regel mit relativ hohen Fremdkapital, also mit Verschuldung, sozusagen mit Bankkrediten finanziert werden. Das heißt, die Eigenkapitalrenditen bei den Immobilien sind auch nochmal relativ sehr hoch. Und wir haben das für alle Länder, also für viele Industrieländer gezeigt und sind halt zu dem Ergebnis gekommen, dass da durchaus eine sehr gute, langfristige, vielleicht ein bisschen überraschend, weil alle davon ausgehen, dass nur die Aktien in der langen Frist sich so gut entwickeln, aber dass auch die Immobilien da sehr gut abschneiden.
Umgekehrt haben natürlich die Anlagen, die Deutschen so bevorzugen, nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, ich habe mich zu erinnern, dass Sie sagen, die vermeintlich sicheren Anleihen als Unternehmens- oder Anlagen, ich meine, die sicheren Anlagen wie Unternehmensanleihen, wie Staatsanleihen haben eigentlich real nichts gebracht.
Relativ wenig und dann wird es auch sehr schnell sehr kompliziert. Also gerade diese deutsche Sparbuchkultur ist natürlich, wenn man jetzt an langfristige Vermögensbildung denkt und dann auch sozusagen die Renditeeffekte, die kommen, wenn man Aktien oder Immobilien besitzt, schneiden da relativ schlecht ab, muss man schon sagen. Und das ist relativ zu den, auch die Schwankungen in diesen, ja, was man dann, gibt es mal eine Inflationsüberraschung oder dann gibt es auch mal eine Währungsreform und solche Dinge in der langen Frist. Da ist was überraschend war, waren die Renditen auch auf Aktien und Immobilien deutlich stabiler.
Das heißt also, Ihre Empfehlung wäre gewesen an die deutschen Privathaushalte, dass sie ihr Geld anders anlegen.
Die ist weiterhin, glaube ich, auch, die würde ich auch jetzt so klar formulieren, dass wir uns ein bisschen selber ins Bein schießen mit dieser sehr ausgeprägten Sparbuchkultur, die halt für langfristige Vermögensbildung nicht unbedingt geeignet ist. Und es ist vielleicht sogar, es ist so ein Treppenwitz der Geschichte, dass, sagen wir, gerade die Deutschen, die im letzten Jahrhundert jetzt zwei, noch die DDR dazu nimmt, sogar drei Währungsreformen erlebt haben, von denen zumindest zwei auch mit sehr großen Verlusten auf Spareinlagen einhergingen, weiterhin an dieser Sparkultur so festhalten, also Sparkultur, sagen wir mal, als Sparbuchkultur. Da wären andere Formen der Vermögensbildung durchaus sinnvoller gewesen, ja.
Eine wichtige Erkenntnis Ihrer Studie war ja auch diese berühmte Frage, ist nun die Rendite nachhaltig höher als das Wachstum der Wirtschaft, also dieses R größer G. Und wir wissen, der Thomas Piketty hat in seinem Buch Kapital im 21. Jahrhundert ja die These aufgestellt, die Reichen werden immer reicher, einfach deshalb, weil die Renditen über der Wachstumsrate liegen, der Wirtschaft. Und interessanterweise ist, dass Ihre Studie das auch gezeigt hat. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann haben Sie gesagt, naja, es gab nur zwei Jahrzehnte, in denen es nicht der Fall war, und zwar waren es die Jahrzehnte der Kriege. Ansonsten hätte immer die Rendite über dem Wachstum der Wirtschaft gelegen. Man kann das eigentlich auf Dauer funktionieren? Kann es sein, dass die Vermögen dauerhaft schneller wachsen als die Wirtschaftstätigkeit?
Ja, dann kommt es halt zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten auch gesehen haben, dass das Verhältnis der Vermögen zu den Einkommen deutlich steigt. Und das führt dann durchaus zu gesellschaftlichen Spannungen, weil man einfach sieht, dass man, und das ist ja auch die These von Thomas, dass man mit Arbeitseinkommen diese riesigen Vermögen, die angehäuft wurden über die Jahrzehnte, dass man da mit Arbeitseinkommen nicht mehr wirklich rankommt. Und das hat dann durchaus auch, ich würde sagen, auf Gesellschaften negative Effekte. Dass man da ist man zurück in der sozusagen dieser Downton Abbey Volkswirtschaft, in der die da oben ganz viel Geld haben und die da unten arbeiten, aber dennoch nie mit denen oben aufschließen.
Jetzt würde ich aber vielleicht ein bisschen dagegen halten und würde gerne auf einen Aspekt einkommen, den Sie am Anfang schon angesprochen haben, nämlich die Immobilien. Wir haben ja gesehen, ein wesentlicher Faktor für die Erträge der letzten Jahre waren Aktien und Immobilien. Und ich glaube, global gesehen war Immobilien sicherlich der wichtigste Faktor für den Vermögenszuwachs. Und Sie haben es am Rande erwähnt, Sie haben gesagt, naja, die Renditen mit Immobilien sind nur noch höher, weil mit Leverage gearbeitet wird, also mit Kredit gearbeitet wird. Nur würde ich jetzt sagen, naja, ohne den Kredit, ohne Möglichkeit, sich zum Kauf von Immobilien in dem Maße verschulden zu können, gäbe es die Nachfrage auch nicht und dann wären die Preise für Immobilien auch nicht auf diesem Niveau.
Ja, würde ich Ihnen nicht widersprechen. Ich denke, der starke Anstieg bei den Immobilienpreisen, den wir nochmal so grob in den letzten 30 Jahren international beobachten, Deutschland ist spät auf den Zug aufgesprungen, erst so in den letzten 10 Jahren, hat sehr viel damit zu tun, dass der Zugang zu Kredit sehr viel leichter geworden ist und auch damit zu tun, dass die Zinsen zu stark gesunken sind. Ja, das hat zwei Effekte. Das hat den Effekt, dass sich die Leute, die Haushalte mehr verschulden können, weil die Schuldendienstzahlungen einfach geringer sind mit niedrigeren Zinsen. Es hat aber auch den Effekt, dass mit den niedrigeren Zinsen, das ist etwas, was wir gerade in der Wissenschaft sehr intensiv diskutieren, die Vermögenspreise überhaupt nach oben gehen. Ja, also sich steigen, weil die sozusagen der risikofreie Zins, mit dem man dann diese Einnahmen aus Vermietung oder Einnahmen aus Dividenden vergleicht, einfach so stark gefallen ist und dann die Vermögenswerte steigen. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr stark beobachten. Das sagt jetzt aber nichts, denke ich, darüber aus, ob wir langfristig niedrigere oder höhere Renditen jetzt wieder haben werden. Ich denke, die Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Zinsen so niedrig sind, werden uns über einige Zeit noch erhalten bleiben.
Das mag sein. Ich meine, da gibt es ja auch Studien, die zeigen, wir haben säkulare Trends zu tieferen Zinsen. Ich denke da an Paul Schmelzing, der gezeigt hat über 700 Jahre, wie die Realzinsen gesunken sind. In Wellen, die gab auch wieder Gegenbewegungen.
Genau.
Nur ist natürlich schon so, wenn ich jetzt, das wäre jetzt mein Blickwinkel, ich hatte damals eine kleine Replik geschrieben auf Thomas Piketty, die nannte bei mir die Schulden im 21. Jahrhundert, weil ich halt gezeigt habe, wie parallel zum Anstieg der Vermögenspreise durch der Leverage im System hochgegangen ist, die Verschuldung. Weil letztlich ja unbegrenzt schaffbares Kreditgeld ein knappes Gut jagt, nämlich Immobilien sind ja per Definition knapp. Also vor dem Hintergrund ist für mich so ein bisschen die Frage, naja gut, wir haben diesen Anstieg gehabt, wir können glaube ich daraus nicht schließen, dass es so weitergeht, weil die Zinsen sind relativ tief, irgendwann nähern sie sich null, dann wird auch irgendwann der Punkt sein, wo man nicht mehr weitere Steigerungen hat. Was mich so ein bisschen zur Frage führt, zu einer anderen Studie von Ihnen, weil Sie haben auch geschrieben vor einigen Jahren ein Paper mit Kollegen zum Thema When to Lean Against the Wind. Also die Frage mit Finanzkrisen war die Fragestellung, ist übermäßiges Kreditwachstum immer, muss es immer zu einer Finanzkrise führen? Und wenn ich Sie Ihre Aussage knapp zusammenfasse, war die Aussage so, wenn die Kredite produktiv verwendet werden, nicht. Wenn die Kredite unproduktiv verwendet werden, dazu würde ich den Kauf von Immobilien zählen, dann ist eine höhere Finanzkrisengefahr. Also wäre meine Frage nach dem Motto, wenn wir jetzt gesehen haben, in den letzten 30, 40 Jahren, sind Immobilienpreise weltweit stark gestiegen, vor allem dank der höheren Leverages. Würden Sie dann sagen, das erhöht auch die Fragilität des Finanzsystems oder sagen Sie, ach nee, eigentlich ist das nicht so ein Problem?
Ja, ganz eindeutig. Ich denke, strukturell ist unser Finanzsystem wesentlich instabiler, als es vor 30, 40 Jahren noch war. Das hat etwas auch zu tun mit den höheren Verschuldungsquoten der Haushalte, der höheren Leverage im Immobiliensektor. Es gibt ja immer eine andere Seite. Wenn jemand viel Kredit aufnimmt, dann gibt es auf der anderen Seite jemanden, der gläubiger ist. Das heißt, am Ende sind es Haushalte, die anderen Haushalten etwas leihen und die einen leihen sich Geld, die anderen stellen es bereit. Also wir haben es da mit fundamentalen Faktoren zu tun, die auch dazu beigetragen haben in den letzten 30, 40 Jahren, dass so viele Haushalte halt sparen möchten und die Banken dann diese Ersparnisse an andere Haushalte weitergeben. Aber ich denke, der Punkt, den Sie machen, der ist ganz zentral. Ich sehe den auch und ich kratze da auch manchmal an so einem Hinterkopf und überlege mir, wie wir da eigentlich wieder rauskommen. Und meine Antwort ist wahrscheinlich, wir können es uns nicht leisten. Also wir heißt jetzt im Prinzip alle Industrieländer, weil die Trends doch sehr ähnlich sind. Wir können es uns nicht leisten im Hinblick auf Finanzstabilität, dass unsere Immobilienpreise deutlich fallen. Weil dann genau das wieder passiert, was wir 2008, 2009 gesehen haben, nämlich dass die Banken ein Problem haben, dass die Haushalte ein Problem haben, weil die Leverage relativ gestiegen ist, ja, in jedem Fall relativ zu den Einkommen, teilweise auch relativ zu den Vermögenspreisen, aber das ist immer so ein bisschen, das geht immer so ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? Die Preise steigen und dann nimmt man mehr Kredit auf und dann ist unklar, was jetzt wirklich mit der Leverage passiert. Aber das heißt, letztlich, und das sagen ja auch viele, ist das schon so, dass da eine gewisse Rigidität nach unten bei den Immobilienpreisen, ich sag mal, systemisch notwendig ist. So. Wie machen wir das? Naja, wenn die Immobilienpreise fallen, wenn sich schon die Zentralbanken was einfallen lassen, um diese Vermögensmärkte zu stützen. Wir haben es ja im letzten Jahr jetzt auch gesehen bei Märkten, die wahrscheinlich noch weniger systemrelevant sind, nämlich die Märkte für Unternehmenskredite, vor allem die für riskante Unternehmenskredite, wo dann auch die Zentralbanken gesagt haben, wir möchten nicht die realwirtschaftlichen Auswirkungen von des Zusammenbruchs von Kreditmärkten uns nochmal angucken müssen. Das haben wir uns 2008, 2009 angeguckt, das wollen wir nicht nochmal. Und dann wird da großzügig interveniert. Und ich denke, diese man drin, oft redet man da so von einem Fed Put oder von einem Zentralbank Put halt, dass die Zentralbanken letztlich dann auch die Vermögenswerte in gewissem Umfang stützen. Und ich denke, das ist aus finanzstabilitätspolitischen Gründen wahrscheinlich das, was passieren würde, sollten wir in eine Situation kommen, in der die Immobilienpreise stark fallen.
Jetzt würde ich natürlich sagen, naja, was Sie schildern, ist ja das, was die Bank für internationalen Zahlungsausgleich die asymmetrische Reaktion der Notenbanken nennt, seit Jahrzehnten ja eigentlich schon. Und dann ist es im Prinzip so, dass ich würde sie so übersetzen, die Notenbanken garantieren den Reichtum, einfach deshalb, weil sie die Risiken immer auffangen. Also wer auf Kredit was kauft, geht ja ein Risiko ein. Und wenn er aber gerettet wird von der Notenbank, ist das Signal auch eigentlich, das Risiko lohnt sich und mehr Leute machen mit. Das heißt, eigentlich führt diese Politik zu zwei Dingen. Zum einen zu einer immer größeren Instabilität des Finanzsystems, weil Leverage sich lohnt. Und zum anderen, würde ich sagen, führt es die Notenbank auch in eine Falle, weil was Sie ja sagen, heißt, übersetzt nichts anderes als Zinsen dürfen nicht steigen. Und das heißt, sollte es doch aus irgendwelchen Gründen zu einer Rückkehr der Inflation kommen, zum Beispiel aufgrund der demografischen Entwicklung, dann hätten die Notenbanken das Dilemma, sie können die Zinsen nicht erhöhen, weil sie dann sofort den Crash an den Vermögensmärkten hätten.
Ja, also die in der Analyse stimme ich Ihnen weitgehend zu, in dem Sinn, dass die Notenbanken seit den 80er Jahren immer stärker diesen Risiken aus der Volkswirtschaft rausgenommen haben. Wir haben ein sehr umfassendes Stabilisierungsmandat. Das heißt, sobald irgendwo es ein bisschen im Hals kratzt, dann kommt sofort die Zentralbank mit dem Hustenspray und hilft der Volkswirtschaft wieder auf die Beine. Also wir leisten uns nicht mal einen kleinen Schnupfen, sondern wir sind sofort mit allem, was wir haben, dabei, um diese Konjunkturdellen auszugleichen. Und das hat ja auch gute Gründe. Also warum sollten wir uns mehr Arbeitslosigkeit zumuten als notwendig? Also wenn die Zentralbank uns da helfen kann, dass Familien in Arbeit kommen und Frauen und Männer halt nicht in die Arbeitslosigkeit, dann sollten wir das auch machen. Das ist ja sehr sinnvoll, auch aus Wohlfahrtsgesichtspunkten. Aber es hat halt diesen Nebeneffekt, dass die Risiken erstmal rausgenommen werden aus dem System. Wie Sie sagen, die Zentralbanken asymmetrisch federn alles ab, was auch immer passiert. Und das verleitet dann natürlich zum Eingehen immer neuer Risiken. Das heißt, das System wird instabiler, fragiler. Und Zentralbanken müssen immer schneller laufen, nur um stillzustehen letztlich. Müssen immer mehr intervenieren, müssen immer mehr abfedern, müssen immer mehr stabilisieren, weil im Hintergrund, sagen wir mal in einer Art, wie zuerst die Hyman Minsky und andere beschrieben haben, einfach diese Stabilisierung dazu einlädt, immer größere Risiken einzugehen. Ich denke, das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, den man auch nicht ganz, also es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Das ist ja sozusagen sogar eine Art von rationaler Antwort. Ja, wir sehen also, wann immer irgendwas Schlimmes passiert, sind letztlich die Zentralbanken da und helfen uns. Also sagen wir, naja, die Welt ist ja gar nicht so riskant. Wir können größere Risiken eingehen. Und wenn wir das machen, wird die Welt riskanter, weil wir halt mehr Verschuldung haben. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der hinzukommt. Und der ist, dass wir jetzt auch ja doch so aus der Forschung sehr starke Evidenz haben, dass das, was an den Finanzmärkten passiert, gerade das, was an den Kreditmärkten passiert, nicht immer, sagen wir mal, der hehren Idee von komplett rationalen Erwartungen und rationaler Anlageentscheidung entspricht. Das heißt, wir haben auch noch sozusagen on top, oben drüber haben wir auch noch die sozusagen Kreditzyklen und Vermögenspreisblasen, die, naja, sagen wir mal, ein bisschen irrational sind. Man muss nur in diese Kryptomärkte gucken, um zu sehen, da passieren Dinge, die, wenn man eigentlich so mit normalem, gesunden Menschenverstand kaum mehr erklären kann. Und diese, wenn das schief geht, ja, jetzt haben wir so eine große Immobilienblase und eigentlich hätten alle wissen können, das ist eine Blase, dann darf die aber halt nicht platzen. Die Zentralbanken senken die Zinsen. Auch das kommt noch oben drauf. Also wir sehen sozusagen sowohl, wir haben eine rationale Antwort, die Welt ist weniger riskant, weil wir die Zentralbanken haben, die helfen uns halt. Dadurch gehen wir mehr Risiken ein und obendrauf kommen auch noch diese manchmal vielleicht irrationalen Kreditblasen, die auch noch zu mehr Kredit führen und auch noch das System wieder instabiler machen. Also ich denke, wir haben da in der Tat große Hausaufgaben vor uns. Die Zentralbanken würden wahrscheinlich sagen, ja, dafür haben wir diese makroprudentielle Politik. Wir gucken einfach, dass die Beleihungsgrenzen relativ knapp sind und so weiter. Aber als die Zentralbanken dieses neue, sehr umfassende Stabilisierungsmandat letztlich übernommen haben in den 80er und 90er Jahren, hat man diese Nebeneffekte nicht so richtig bedacht.
Ich meine jetzt, das wäre spekulativ, ich meine, ich hatte einige Gäste in meinem Podcast, ich hatte William White zum Beispiel, den früheren Chefvolkswirt der Bank für den Nationalen Zahlungsausgleich. Und wir haben auch so Themen diskutiert wie einen, sagen wir mal, einen großen Reset. Also die Notwendigkeit zu sagen, lass uns das Finanzsystem auf neue Beine stellen. Da gab es einige Leute haben gemeint, lass uns Debt-Equity-Swaps machen. Andere haben gemeint, lass uns das große Jubeljahr machen. Steve Keen hat gesagt, großes Jubeljahr. Die Zentralbanken sollten jedem Geld schenken. Der Schulden hat, muss damit Schulden tilgen. Wer die Schulden nicht hat, der muss Unternehmensaktien kaufen. Die Unternehmen sollen diese neuen Aktien nutzen, um Kredite zurückzuführen. Also diese ganzen Gedanken. Ich meine, ich glaube so ein bisschen, so in der Falle, in der wir sind, wir brauchen ja eine Lösung. Ich meine, was wäre denn Ihr Weg? Oder würden Sie sagen, oder gibt es irgendwelche Überlegungen in der Forschung, wo Sie sagen, in die Richtung wird überlegt, wie man jetzt aus diesem Dilemma herauskommt?
Ja, spannende und sehr wichtige Frage. Ich denke, wir sind noch eigentlich in dem Punkt an der Wissenschaft, wo wir viele Kollegen erstmal davon überzeugen müssen, dass da was systemisch problematisch ist. Und dass wir die Tendenz bei Zentralbanken, aber auch, sagen wir mal, in der zentralbanknahen Wissenschaft, ist dann doch sehr schnell einfach zum Alltag überzugehen. Beispiel letztes Jahr Corona, März 2020 brechen die globalen Finanzmärkte ein. Eine Woche später kriegen wir große Fiskalpakete, aber dann halt auch sehr starke Zentralbankinterventionen. Die kaufen dann alles auf, was sie kriegen können, stabilisieren dadurch die Märkte. Wir sind wieder in einem Art guten Gleichgewicht, wo alle erstmal kurzfristig zumindest happy sind, dass es wieder stabil ist und dass die Wirtschaft wieder wächst. Und dann geht man halt zur Tagesordnung über. Die Tatsache, dass sobald irgendetwas Schlechtes passiert in der Welt, wir irgendeinen negativen Schock haben, es kommt einem so vor, als würden dann automatisch inzwischen immer die Finanzmärkte zusammenbrechen und die Zentralbanken müssten ihre Bilanzen nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Das sind dann so strukturelle Fragen, die sich über die Jahre aufbauen, die auch in der anwendungsnahen Forschung bei Zentralbanken oft unter den Tisch fallen. Und ich denke, der erste Punkt wird daran bestehen, erstmal auch aus der langfristigen Perspektive, da ist ja auch unsere Forschung mit diesen sehr langen Zeitreihen ganz aufschlussreich gewesen, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir da ein Problem haben und dass es nicht immer so weitergehen kann. Die andere Frage ist natürlich, wie sind die Verteilungswirkungen dieser Politik von Zentralbanken? Und ich denke, das ist ein Bereich, in dem in den letzten 2-3 Jahren ein großes Aha-Erlebnis stattfand. Nämlich, dass man, ich glaube, letztlich jetzt mehr und mehr versteht, dass das, was wir Geldpolitik nennen, immer über Finanzmärkte läuft, über Finanzmärkte, sozusagen der Transmissionsmechanismus, sagt man technisch. Also wenn Zentralbanken irgendwie stabilisieren, dann machen sie das, indem sie Zinsen oder ändern oder irgendwie in Finanzmärkte intervenieren. Und dass diese Zentralbankinterventionen, die durch den Finanzmarkt laufen, halt letztlich immer den Haushalten zugutekommen, beziehungsweise die Zentralbank mit den Haushalten interagiert, die im Finanzmarkt aktiv sind und die entsprechend hohe, große Portfolien haben, die Aktien halten oder die Anleihen halten und die dann halt sehr stark von solchen, ich sag mal, was Sie gerade Risikoabfederungspolitiken genannt haben, profitieren. Und da muss man halt schon überlegen, inwiefern das und wie lang so etwas auch politisch durchhaltbar ist. Denn die Annahme war ja immer, dass Geldpolitik keine Verteilungswirkung hat. Und ich denke, die neuere Forschung, sowohl die Theorie als auch die Empirie, widerspricht dem ganz eindeutig und sagt, nein, Geldpolitik hat immer Verteilungswirkung. Das hat damit zu tun, dass, wie ich gerade sagte, dass nicht alle Haushalte am Finanzmarkt partizipieren, nicht alle Haushalte die gleichen Vermögenswerte halten, hat auch damit, also mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und dann ist auf einmal der Unterschied zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik, zumindest im Hinblick auf Verteilungswirkung, gar nicht mehr so klar. Ja, also ich denke, wenn Sie mich fragen, wird das geldpolitische Mandat und das ganze Setup, wie Zentralbanken funktionieren und interagieren mit der Realwirtschaft in 20 Jahren anders aussehen als heute? Eine Antwort wäre eindeutig ja. Wir sind gerade in einer Umbruchphase. Wir wissen noch nicht so richtig, wo es hingeht. Vielleicht haben wir in 10 Jahren alle ein Konto bei der EZB und wenn wir in eine Rezession gehen, dann überweist die EZB einfach allen 100 Euro oder 1000 Euro. Und wir haben in 10 Jahren rausgefunden, das ist eine viel bessere und viel gerechtere Weise, wie man geldpolitisch die Konjunktur stabilisieren kann, ohne dass man immer permanent sozusagen Finanzmärkte anheizen muss. Man gibt es den Leuten halt direkt. Aber es wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren anders aussehen als heute.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Kommen wir vielleicht mal zu der Thema, zum Thema Deutschland zurück. Und zwar, Sie haben es angesprochen, am Anfang auch Immobilienmärkte auch in Deutschland. Und auch da haben Sie ja ein Paper vorgelegt, die neue Wohnungsfrage im Jahr 2019. Und was ich interessant fand zum einen, weil es waren verschiedene Erkenntnisse, die ich interessant fand. Wahrscheinlich, vielleicht fanden Sie die auch interessant oder andere, weil ich greife mal daraus, die ich gut fand. Also ich fand interessant zum ersten die Aussage, dass mit Immobilien in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich nicht so ein tolles Geschäft zu machen war über lange Zeit. Also wenn Sie sich nämlich die Zeit anschauen, Sie haben ja von 1963 bis 2018 so ein Chart drin, wo man sieht, naja gut, real sind Immobilienpreise eigentlich fast nicht groß gestiegen. Also zum Beispiel lagen sie ja 2018 erst wieder auf dem Niveau von 1990, weil wir hatten ja einige Jahre mit realen Preisrückgängen. Während in anderen Ländern, sei es Frankreich, Italien, Spanien, USA, UK, die Preise sich viel stärker gestiegen sind. Und nun haben wir, und Sie haben witzigerweise, ich habe auch gesagt, naja, zwischen 1950 und 2015 gab es eine jährliche Rendite von 5,29%. Real, das ist mehr Wertsteigerung und Miete. Da sieht man, das war überwiegend Miete, es war gar nicht so viel Wertsteigerung. Genau. Und jetzt haben wir aber seit 2011, und da würde ich jetzt sagen, sicherlich auch dank der EZB und der Geldpolitik in Deutschland einen deutlichen Anstieg der Immobilienpreise gehabt. Und Sie haben ja gesagt, naja gut, die Reichen wurden dadurch reicher. Ich würde natürlich sagen, naja gut, die Deutschen haben ein bisschen nachgeholt, was im Rest der Welt war. Also war das jetzt eigentlich ein Problem oder holen wir eigentlich nur das nach, was die anderen haben, damit wir in Europa vielleicht nicht mehr so relativ zur Wirtschaftsleistung relativ ärmer sind als die anderen?
Ganz wichtiger Punkt, den Sie da gemacht haben, erstmal zu sehen, dass es geht oft durcheinander in der Debatte und öffentlichen Wahrnehmung. Die Leute vergleichen immer den Aktienpreis, den DAX, mit dem Immobilienpreisindex. In den letzten 10 Jahren sind die fast gleich auf, aber in der langen Frist schlägt natürlich der Aktienpreisindex den Immobilienpreisindex. Aber das ist nur die halbe Miete sozusagen. Die halbe Miete insofern, als dass sowohl im Aktienmarkt natürlich, da kriegt man Dividenden von den Unternehmen, aber vor allem im Immobilienmarkt, da kriegt man halt Mieten entweder von den Mietern, die man hat, oder wenn man selbst in der Wohnung oder in dem Haus wohnt, dann spart man sich sozusagen die Miete und zahlt sie sich selbst als Rendite. Und das wissen wir, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in fast allen Ländern ganz ausgeprägt. Diese Mietrenditen, die sind deutlich höher als die Dividendenrenditen, die man im Aktienmarkt bekommt. Und die sind unglaublich stabil. Das hat auch was damit zu tun, dass, stellen Sie sich mal vor, kommt eine Rezession. Ja, irgendwas passiert. Corona ist ja ein gutes Beispiel. Auf einmal kauft keiner mehr BMWs. Der BMW-Aktienkurs geht in den Keller. Und BMW zahlt keine Dividende mehr, macht keine Profite, macht sogar Verlust. Was ist am Mietmarkt? Ja, am Mietmarkt passiert so gut wie gar nichts, denn auch in einer Rezession müssen die Leute irgendwo leben. Das heißt, keiner zieht aus, sie bekommen weiterhin ihre Miete. Also während der Aktienmarkt einbricht und die Dividenden ihn wegbrechen, diese Mietrendite im Immobilienmarkt ist unglaublich stabil, auch über den Konjunkturzyklus. Und das ist natürlich aus Anlegerperspektive eine sehr spannende Sache, denn das heißt, genau dann, wenn vielleicht auch die in der Rezession irgendwie die Einkommens-, der Arbeitslosigkeitsrisiko groß ist oder was auch immer, kriege ich trotzdem weiterhin diese sehr stabile Mietrendite und ich kann mich wirklich absichern über diesen Markt. Also das ist etwas, was wir in Deutschland sehen. Deswegen ist dieser langfristige Vergleich zwischen Immobilien und Aktien, muss einfach immer die Mietrendite bzw. also die Mieteinnahmen und auch dann natürlich auch die Dividendeneinnahmen berücksichtigen. Und dann sieht man, dass die beiden gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber natürlich, wer jetzt kurzfristig irgendwie auf den schnellen Euro aus ist und hohe Kapitalsteigerungen haben will, der ist, der spekuliert, der sollte im Aktienmarkt spekulieren. Typischerweise, die letzten 10 Jahre in Deutschland waren jetzt auch eine Ausnahme. Typischerweise sind die Wertsteigerungen im Immobilienmarkt deutlich geringer. Dafür hat man aber diese stabile Mietrendite.
Ich wollte es nochmal, weil ich habe die Süddeutsche Zeitung hatte halt damals über diese Studie so berichtet und ich habe die Zeitung sehr interpretiert. Ich habe nicht sie so interpretiert, aber die Zeitung sehr interpretiert nach dem Motto, ja, die Reichen sind so viel reicher geworden. Das waren ja immerhin fast 3,3 Billionen Euro mehr Vermögen. Und das klang bei der SZ schwang so mit nach dem Motto, das lasst es doch besteuern. Das ist eh so ein, sagen wir mal, so ein leistungsloses Einkommen. Und für mich ist so, ich höre Ihnen jetzt zu und ich sage dem Motto, naja gut, aber es ist doch Folgendes passiert. Wir haben gezahlt, 2009, 2010, glaube ich, konnten Sie in Berlin Mietshäuser kaufen für unter 10-mal Jahresnetto-Kaltmiete. Jetzt sind Sie da auch weit über 20, 30 schon. In München zahlt man über 50-fache Jahresnetto-Kaltmiete, wenn man heute ein Haus kauft. Da hat man natürlich keine Rendite von 5% mehr, keine Mietrendite, sondern man hat eine Mietrendite von 1-2%. Und übrigens, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ja auch vor einiger Zeit mal eine Studie vorgelegt, wo sie gemeint haben, die meisten Vermieter erwirtschaften nur eine Rendite von 1-2%. Also für mich ist ein bisschen die Frage, dieser Wertzuwachs, das ist ja eigentlich kein echter, das ist ja nur auf dem Papier, weil, ich mache mal ein anderes Beispiel, ich spare, ich bin selbstständig, also ich zahle es nicht in die Rentenkasse ein und ich spare mir Geld und ich kaufe meine Eigentumswohnung, damit ich in Zukunft, 5.000 Euro im Monat Miete bekomme, damit ich davon meine Rente bezahle, also davon lebe. Und wenn es der Preis der Wohnung sich verdreifacht, ändert sich für mich an den 5.000 Euro im Monat nämlich nichts, weil wenn der Preis sich verdreifacht, kriege ich nicht dreifach so viel Miete. Das heißt, aus meiner Sicht bin ich nicht reicher geworden, aber auf dem Papier bin ich reicher geworden. Und das führt mich so ein bisschen die Frage auf, ist das nicht eigentlich nichts anderes als ein vorweggenommener Ertrag? Also ist es wirklich ein Zuwachs oder ist es eigentlich nur eine Wohlstandsillusion, die da gemessen wird?
Spannende Frage, aber und es gibt in der Tat unterschiedliche Meinungen, wie man darüber nachdenken soll. Also wenn Sie ewig leben, was ich Ihnen gönnen würde, was aber wahrscheinlich Ihnen auch nicht beschert ist, dann ist es in der Tat so, dass man sagen würde, das macht keinen Unterschied. Wenn Sie sagen, aber irgendwann will ich das, was ich an Reichtum, an Wohlstand habe, an Vermögen, das habe ich ja, damit ich es irgendwie nutzen kann, damit ich es ausgebe, damit ich mir einen schönen Urlaub leiste oder was auch immer, was Ihnen wichtig ist im Leben, dann ist natürlich so eine Wertsteigerung, wenn auf einmal Ihr Haus, was Sie in München für, was weiß ich, 1 Million gekauft haben, jetzt 5 Millionen wert ist, dann ist das natürlich ein ganz gewaltiger, diese 4 Millionen können Sie bis zu Ihrem Lebensende ausgeben und dann sind Sie natürlich reicher. Wenn es Bewertungsgewinne sind, so wie wir das jetzt sehen, die Mieten, klar, die steigen auch, aber nicht so stark wie die Preise. Es sind vor allem Bewertungsgewinne, die wir im Immobilienmarkt gesehen haben. Dann heißt es erstmal nicht, dass Sie sozusagen an monatlichen Mieten höhere Einnahmen haben. Das heißt, Sie können sich aus den Mieternahmen noch eine Kreuzfahrt darf man ja nicht mehr, ist ja so schlecht für die Umwelt, aber den tollen Radurlaub am Rhein halt nicht mehr leisten, nicht zusätzlich leisten, weil Sie weiterhin nur, was auch immer es ist, 500 Euro Miete bekommen. Es gibt jetzt natürlich Möglichkeiten, diese Kapitalgewinne, diese Wertgewinne, die Sie haben, auch umzusetzen in Kaufkraft. In Amerika ist das ein ganz verbreitetes Phänomen. In Deutschland gibt es die ersten Fintech-Startups, habe ich neulich durch Zufall gesehen, die das jetzt auch machen, nämlich die Option, diese Wertgewinne aus dem Haus, aus der Immobilie rauszuholen, über eine Art von vom zweiten Darlehen. Ja, das ist ja bei den gegenwärtigen Zinsen extrem günstig. Also im Idealfall sagen wir mal, Ihr Haus, Ihr Mietshaus irgendwie 4 Millionen Gewinn gemacht. Und jetzt gehen Sie zur Bank und sagen, ich hätte gern davon, 100.000 paar Jahre, um ein paar schöne Sachen zu machen. Und dann sagt Ihnen die Bank, na klar, geben wir Ihnen, hier haben Sie ein zweites Immobiliendarlehen. Ihr Haus ist so viel wert, gibt's überhaupt kein Problem, dass wir das nochmal besichern. Und dann zahlen Sie halt, was auch immer gerade der Zins ist, 1% oder weniger. Und das können Sie auch noch aus dem Kapitalgewinn bezahlen, den Zins. Dann holen Sie sich halt ein bisschen mehr raus und dann ist der Zins da gleich mit abgedeckt. Und dann können Sie natürlich diese Bewertungsgewinne auch in Urlaub oder schöne italienische Abendessen umsetzen. Ja?
Okay, also es wäre möglich, würde natürlich dann bei dieser Vorgehensweise die Fragilität des Finanzsystems, wie wir angesprochen haben, weiter erhöhen, die Notenbank noch mehr dazu zwingen, dass die Hauspreise nicht fallen.
Absolut, genau das, was wir in Amerika gesehen haben. Im Aktienmarkt ist es natürlich einfacher, da verkaufen Sie einfach ein paar Aktien.
Aber würden Sie jetzt aus dieser Analyse heraus dann ableiten, dass man im Prinzip diese Gewinne staatlicherseits abschöpfen müsste? Weil ich meine, wir haben eine Diskussion in Deutschland, Vermögenssteuer, Vermögensabgaben. Wenn wir uns ehrlich machen, geht es immer nur um Immobilien, weil Unternehmen wird man immer schonen. Das ist bekannt, das sehen wir auch bei der Erbschaftssteuer. Es wird jeder Politiker, wird Unternehmen schonen. Die Geldvermögen, haben wir vorhin festgestellt, verzinsen sich eh nicht real. Da sind die Deutschen so falsch in der Geldanlage. Immobilien sind, wie wir wissen, leider Gottes ungleich verteilt, weil wir eine geringe Eigentumsquote haben. Also langt das schon, um zu sagen, hier muss man im Prinzip eine höhere Steuer machen oder Einmalsteuern und ähnliches fordern, um das abzuschöpfen?
Ich denke, also zum ersten Mal haben Sie absolut recht. Es verwundert mich auch in der ganzen Corona-Debatte. Es ist in der Tat immer wieder erstaunlich, wie unternehmensfreundlich die deutsche Politik ist, ohne großartig nachzudenken. Auch wenn Sie an diese ganzen Unternehmenshilfen während Corona denken, da gibt es eine extrem starke Lobby. Sie nennen die Erbschaftssteuer. Da wird dann oft auch mit vorgezogenen Argumenten argumentiert, dass auch wenn jetzt der Mittelständler seinen Betrieb vererbt und dann die Erben Erbschaftssteuer zahlen müssen, dann könnten sie den Betrieb nicht übernehmen und dann gehen die Arbeitsplätze verloren. Das sind alles solche Scheinargumente, die könnten einfach zur Bank gehen und wenn das ein vernünftiges Unternehmen ist, das auch profitabel ist, dann gibt die Bank denen auch den Kredit, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen und die Milliarden an Erbschaft können dann auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Also wir sind in vielen Punkten, gebe ich Ihnen recht, auffällig freundlich und insofern stünde zu befürchten, dass wenn wir versuchen, diese Bewertungsgewinne, die viele Menschen jetzt haben, vor allem, ich denke, man muss sich vor Augen halten, wem gehören die Unternehmen? Das sind die reichsten 5-10% der Bevölkerung. Wem gehören die Immobilien? Das sind die oberen 50%. Ungefähr. Die Eigentumsquote ist ungefähr 50% inzwischen, obwohl natürlich auch dann die Immobilien teurer werden, je weiter oben man in der Einkommensverteilung ist. Aber grundsätzlich sind Immobilien eigentlich der Mittelschichtsvermögenstitel, den die Leute haben. Das heißt, es steht zu befürchten, wenn wir wirklich eine Vermögenssteuer wieder einführen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, weil wir Geld brauchen oder sei es, weil wir das sozialer gerecht finden, sei es, weil wir den Klimawandel oder den ökologischen Umbau finanzieren müssen und wir sagen, die Vermögenden, deren Vermögen kann man ja konstruieren, die Idee ja doch irgendwie wenn man auf CO2-Produktion in der einen oder anderen Weise basiert in der Vergangenheit, dann sollen die halt jetzt damit mehr herangezogen werden. Steht zu befürchten, dass die Mittelschicht da vor allem belastet wird, was dann eine sehr unschöne Tradition im deutschen Steuersystem nochmal verstetigen würde.
Was übrigens die Ungleichheit verstärken würde. Also ja, eigentlich, wenn ich Sie jetzt, wenn wir es mal zusammenfassen, wir haben ja, ich habe früher Podcasts dazu gemacht, zum Thema Ungleichheit und wir wissen, dass die Ungleichheit, wenn wir die Rentenansprüche mit einrechnen, gar nicht so groß ist. Wir wissen auch, dass ein ausgebauter Sozialstaat tendenziell zu mehr Ungleichheit führt. Wir denken an die skandinavischen Länder, wo ja die Gini-Koeffizienten noch schlechter sind als in Deutschland. Nur ist es ganz klar, eine Vermögenssteuer, so wie wir sie gerade diskutiert haben, würde dann im Prinzip dazu führen, dass die Ungleichheit noch stärker wird, weil die Konzentration der Vermögen bei den Top 5-10% relativ zunehmen würde. Also insofern würde man eigentlich genau das Gegenteil von dem erreichen, was man ja auch vorgibt zu erreichen, wenn man sagt, man besteuert, um die Gerechtigkeit zu erhöhen.
Ja, aber ein kurzer Punkt dazu. Also wir müssen uns entscheiden, wir können nur eine Sache machen und nicht beides. Also in der öffentlichen Diskussion wird oft von den gleichen Leuten werden Rentenkürzungen gefordert und gleichzeitig wird gesagt, die Ungleichheit ist gar nicht so schlimm, weil wir ja diese großen Rentenansprüche haben. Also nur eins von den beiden geht.
Das habe ich übrigens nicht getan.
Aber das passiert oft und also es ist in der Tat so, wenn wir die Ansprüche aus den Sozialversicherungen einrechnen, dann ist die Ungleichheit in Deutschland, sie ist weiterhin erheblich, aber sie ist nicht so hoch, wie wir sie bei den Marktvermögen messen, eben weil ein Teil auch gerade in der ein großer Teil in der unteren Hälfte der Bevölkerung an Vermögen sozusagen diese Ansprüche sind. Aber wenn man jetzt kommt und sagt, eigentlich können wir uns die Renten gar nicht mehr leisten und eigentlich müssen wir das Sozialsystem zusammenkürzen, dann steigt natürlich auch, dann fallen diese Ansprüche und dann steigt auch die Ungleichheit. Also man kann nur eins von beiden machen. Ich denke, was die Frage von Vermögensbesteuerung angeht, wäre mir immer lieb zu definieren, wofür man eigentlich diese Steuern braucht. Ich sehe in den nächsten 10, 15 Jahren, und das ist jetzt nicht, dass ich ein Prophet bin, ich glaube, das versteht inzwischen jeder, massive Umwälzungen, die auf uns zukommen. Wir müssen irgendwie unsere Volkswirtschaft ökologisch umbauen, und das Ganze wird zu erheblichen sozialen Verwerfungen führen. Einfach weil wir wissen, dass zum Beispiel der CO2-Fußabdruck mit dem Einkommensniveau sehr stark negativ korreliert ist. Soll heißen, die unten in der Verteilung sind, haben einen großen CO2-Fußabdruck relativ zu ihrem Einkommen. Ja, also sie verbrauchen, geben halt mehr Geld für CO2-intensive Güter, Dienstleistungen. Ja, denken Sie an die Autos und vielleicht die Flugreise nach Mallorca aus oder was auch immer, oder auch den Nahrungsmittelkonsum. Und das heißt, wir werden, wenn wir CO2 den Preis extrem stark anheben, was auf die eine oder andere Weise passieren wird und muss, ja, und das ist ein wichtiges Steuerungsinstrument, nicht das einzige, aber ein ganz wichtiges, dann wird das bestimmte Bevölkerungsschichten sehr viel stärker treffen als andere. Und wir haben in Frankreich, glaube ich, mit den Gelbwesten gesehen, dass die Kombination aus, oh, ihr redet gerade drüber, dass ihr mir mein Auto wegnehmen wollt, ihr wollt meinen Urlaub teurer machen und die Mieten steigen in den Städten, und gleichzeitig redet ihr darüber, wie meine Rentenansprüche gekürzt werden. Irgendwas läuft hier schief. Das ist jedenfalls nicht das Land, das ich und das, ja, die, sagen wir mal, 50% der Bevölkerung besonders attraktiv finden. Das heißt, wir werden uns da einfach ganz wichtig, wir werden uns da was einfallen lassen müssen, wie wir, ich sag mal, die Hälfte der Bevölkerung auf diese Reise in eine ökologische Zukunft mitnehmen. Und ich habe nicht das Gefühl oder den Eindruck, dass auch nur irgendeine der Parteien darauf eine vernünftige Antwort hat.
Ich möchte auf die Antwort auch noch kommen mit Ihnen. Haben wir am Anfang schon, wir im Vorgespräch schon besprochen, dass wir auch darauf zu kommen. Ich meine, ich würde vielleicht einen Aspekt ergänzen wollen und würde noch was einführen wollen in die Diskussion. Vielleicht, was Sie gesagt haben, ist, wir stehen vor erheblichen Konflikten. Ich würde neben diesem Klimathema durchaus das Thema des demografischen Wandels noch mit ansprechen, weil wir jetzt natürlich in die Phase kommen, wo die Erwerbsbevölkerung anfängt zu schrumpfen, und wir haben ja nicht vorgesorgt. Auch das wird sich die Verteilungskonflikte erhöhen. Ich würde gerne noch eine andere Studie von Ihnen einfügen in die Diskussion, weil ich, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, stundenlang Podcast machen, weil ich eine andere Studie auch ganz faszinierend fand von Ihnen, und zwar zum Thema Exportweltmeister. Weil Sie haben mich festgestellt, das heißt Low Returns on Germany's Capital Exports, weil meine Podcast-Hörer wissen das, wer Exportweltmeister ist, der exportiert aus seiner Ersparnisse, wir legen unser Geld global an, ist ja auch eine Vermögensposition von uns allen. Und Sie kamen zurück mit der Aussage, es gibt, glaube ich, kein Land außer uns, glaube ich, Finnland ist noch schlechter, die ihr Geld so schlecht global anlegen wie wir. Im Prinzip eigentlich, ich fasse mal knapp zusammen, wir ersparen zwar jedes Jahr und unser Vermögen wächst gerade um das, was wir sparen, aber wir erzielen gar keine Erträge damit. Ich meine, vielleicht wollen Sie dazu kurz was sagen, weil das gehört ja auch mit zu der Fragestellung, wie gehen wir mit der Vermögensentwicklung in Deutschland um?
Ja, ganz spannende Frage. Und ich denke, das ist in der Tat, wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, was wir da, ich sag mal, an Geld im Ausland jedes Jahr entweder wirklich versenken, weil es einfach weg ist, oder, sagen wir mal, versenken als im Sinne von, was wir erzielen könnten und was wir bekommen, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das einfach, ist das absurd. Also allein in den letzten 10 Jahren sind das Beträge, die sind, also wenn wir so gut angelegt hätten wie die Kanadier zum Beispiel oder die Norweger, dann wären wir ungefähr 100, ein ganzes BIP reicher. Was einfach damit zu tun hat, dass wir so viel Geld ins Ausland exportieren, so viel Geld im Ausland anlegen, aber halt wirklich der deutsche Michel ein verdammt schlechter Investor ist. Das ist, also man kann sich einfach angucken, was sind die Renditen auf deutsche Auslandsanlagen, und die sind signifikant, sowohl in dem mathematischen Sinne, dass die sind deutlich niedriger als in anderen Ländern, die sind in manchen Jahren gerade mal so ein bisschen positiv, und sie sind vor allem auch im statistischen Sinne über viele Jahre schlechter als das, was andere Länder hinbekommen. Das heißt, wir haben da einfach ein Problem in der Anlagekultur und auch in den Strukturen der Auslandsanlage. Und das ist natürlich, also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wenn man Exportweltmeister ist und man hat eigentlich gar nicht die Infrastruktur, um im Ausland angelegte Geld wirklich gut anzulegen, dann klingt das jetzt nicht so nach einer besonders schlauen Organisation der Welt und dass man sich da besonders klug anstellt. Woran liegt das? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Die große Vermutung ist, dass es auch wieder da viel mit unserer Sparbuchkultur zu tun hat, dass nämlich sehr viel Geld, das wir die Deutschen auf den Sparbüchern haben, dazu gehören übrigens auch Unternehmensersparnisse, die auch in großem Umfang inzwischen in sozusagen kurzfristigen Anlagen oder bei den Banken liegen, dass die von den deutschen Banken, Sparkassen und so weiter im internationalen Interbankenmarkt weitergereicht werden an ausländische Banken, die sich verschulden. Also die Deutschen sind, wir haben es ja etwa bei Griechenland, in der Griechenland-Krise erlebt, dass auf einmal wieder standen und herausgefunden haben, dass das deutsche und französische Bankensystem diese massiven Position, Gläubigerposition gegenüber griechischen Banken hatte. Dass das passiert, aber das sind natürlich, wenn sie jetzt irgendwie dann die, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn dann irgendwie die Sparkasse Köln-Bonn über die Dekabank oder wie auch immer Geld im Interbankenmarkt an spanische Banken verleiht, die das dann im Immobilienboom an der Costa Blanca platzieren, dann sind das natürlich keine großartigen Renditen. Das heißt, wir bräuchten auch da eine viel stärkere Aktien- und Immobilienanlagekultur. Und wir haben einfach nicht die Finanzintermediäre in Deutschland, die diesen Kapitaltransfer ins Ausland für uns als Nation profitabel gestalten. Also die, man könnte fast sagen, die gleiche Sparkultur, die uns dazu bringt, viel Geld bei der Sparkasse aufs Konto zu legen, führt dann dazu, dass die Sparkasse, die weiß nämlich auch nicht vernünftig, was sie mit dem Geld machen soll, dass die das dann auch wieder weitergibt und aufs nächste Konto legt, nur dass das jetzt bei einer ausländischen Bank dann ist und die damit irgendwas Sinnvolles machen. Also das ist auch, da sind wir nicht gut aufgestellt. Es gibt die große Vermutung, dass das auch einfach mit dem Verlust von Finanzkultur in Deutschland im 20. Jahrhundert zu tun hat, sprich der Nazi-Zeit und einen gewissen einfachen Verlust auch von Humankapital und Infrastruktur, was das Finanzsystem angeht.
Na gut, die hat auch was mit der Schulbildung zu tun. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in Großbritannien beispielsweise in der Schule im Mathematikunterricht prinzipiell immer auch so Dinge wie Annuitätenrechnung und Hypotheken und Ähnliches eine Rolle spielt. Ich kann mir das in Deutschland schwer vorstellen. Das ist natürlich ein ganz anderes Herangehensweise dort. Aber wenn wir es mal zusammenfassen, jetzt die Situation. Also wir wissen dank Ihrer Studien und auch anderen Studien wissen wir, Aktien und Immobilien sind eine überlegene Anlageform. Gleichzeitig wissen wir, die Deutschen meiden sie. Das Zweite ist, wir haben gesehen, bei Immobilien, jawohl, ein paar haben die Immobilien, die haben es auch jetzt, haben wir nachgeholt in der Wertentwicklung, führt zur Diskussion der Besteuerung. Die Besteuerung kann man pro oder contra argumentieren. Auf der anderen Seite erhöht sie letztlich noch mehr die Ungleichheit, weil letztlich die wirklich Reichen ausgenommen werden. Dann haben wir gesehen, wir sind Exportweltmeister, klopfen uns immer auf die Schulter. Legen das Geld aber international schlecht an. Dann haben wir das Phänomen, dass wir ja pro Kopf, also das BIP pro Kopf in Europa an der Spitze liegen, also jetzt bei den großen Ländern, dass wir eine recht hohe Sparquote haben, aber trotzdem, und das ergänze ich jetzt, relativ zum Bruttoinlandsprodukt über relativ wenig Vermögen verfügen. Also wir haben zwar absolut relativ hohe Vermögen, aber relativ zum Bruttoinlandsprodukt haben die Italiener, die Franzosen, die Spanier nach Daten der Credit Suisse deutlich höhere Vermögen. So.
Ja.
Jetzt haben wir noch die Corona-Krise gehabt. Jetzt hat der Staat wieder höhere Schulden gemacht. Davor hat er bis mit der schwarzen Null so ein bisschen rumgemacht. Ich sage immer, die schwarze Null ist eigentlich keine Leistung, weil es nur die Zinsersparnis war dank Herrn Draghi. Aber das ist jetzt ein Aspekt, den brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr groß zu vertiefen. Jetzt die Frage nur, was sollen wir machen? Ich meine, jetzt haben wir die Möglichkeit, nach der Bundestagswahl irgendeine neue Regierung. Sie kriegen bestimmt einen Termin, die ich nicht, aber nehmen wir gemeinsam mal hingehen, könnten dort die Regierung beraten, könnten sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt mal ein Programm machen, ich würde es mal nennen, mehr Wohlstand für Deutschland. Ich meine, was würden Sie denn empfehlen?
Also ich denke, der September ist in der Tat eine ganz entscheidende Wahl und meine Aussage wäre, weiter so ist keine gute Idee. Das macht uns nicht sicherer. Das hat uns auch in der Corona-Pandemie gezeigt, dass da wir ein anderes Verhältnis zur Infrastruktur etwa brauchen. Wir brauchen ein Upgrade. Wir brauchen ein Upgrade von Vater Staat. Wir brauchen ein Upgrade von Germany, Deutschland, was auch immer, 2.0. Es kann nicht so weitergehen, dass jetzt ein CDU-Fraktionsvorsitzender zur Revolution aufruft, nachdem er 16 Jahre seine Partei regiert hat. Ist ein starkes Stück, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, was er als Revolution bezeichnet. Vielleicht gehört dazu auch ein Regierungswechsel. Aber ich denke, wir haben da uns ein bisschen um unsere Zukunft gespart in den letzten 15 Jahren mit dieser Sparmentalität. Das sehen wir jetzt in allen Ecken und Enden. Wir könnten dieses Interview im Jahr 2021 immer noch nicht im Zug führen, weil die Verbindung zu schlecht wäre, oder diesen Podcast machen. Und das sind Dinge, wo man dann schon sagen muss, wie kann es denn sein, dass wir jetzt erst aufwachen und das sehen? Das sehen jetzt auch, ich denke, viele vernünftige Beobachter. Wir haben einen enormen Investitionsrückstau. Wir verbringen die letzten 5 Jahre damit, obwohl eigentlich alle sich so ein bisschen einig sind, dass es einen enormen Investitionsrückstau gibt, verbringen wir die letzten 5 Jahre also mal wieder damit, irgendwelche Grundsatzkulturkämpfe zu führen. Schuldenbremse ja, Schuldenbremse nein, Nebenhaushalt ja, Nebenhaushalt nein, höhere Steuern ja, nein. es muss eigentlich etwas passieren. Also in meinem Buch sage ich, wir hatten es 25 Jahre her, dass Roman Herzog diese Ruckrede gehalten hat. Damals hat es dann noch mal so ein paar Jahre gedauert und übrigens auch einen Regierungswechsel gebraucht, damit ein Ruck durchs Land ging. Der kam dann mit der Agenda 2010. Meine Diagnose ist eindeutig, wir brauchen wieder so einen Ruck. Und der Ruck ist ein Ruck in Richtung ökologischer Umbau und ein Ruck in Richtung Digitalisierung. Und es wird Geld kosten. Es ist nicht so, dass wir das Geld nicht haben. Wie gesagt, wir schicken jedes Jahr 7, 8, 9% unseres Bruttoinlandsprodukts ins Ausland und kriegen dafür miserable Renditen. Wir haben klar berechnet, die Renditen im Inland sind höher, waren auch in den letzten 30, 40 Jahren höher. Also spricht nichts dagegen, auch aus, sagen wir, gesamtwirtschaftlicher Sicht, dass wir im Inland die Investitionsquote massiv erhöhen und dieses Upgrade für Deutschland machen. Ein Upgrade von Deutschland. Dazu gehört auch etwas, was vielleicht nicht so populär ist, ein Upgrade von Vaterstaat mit Infrastruktur, Digitalisierung, wirklich mal im elektronischen, also in der digitalen Verwaltung, die nicht daran besteht, dass man ein PDF irgendwo ausdruckt und dann hochlädt, sondern dass man, was weiß ich, wie in Schweden seine Steuererklärung auf dem Mobiltelefon bestätigen kann und sagen, die schicken einem zu, das ist ihre Steuererklärung, stimmen sie zu, ja, und dann ist es vorüber, das wäre doch mal eine schöne Sache. Und das müssen wir jetzt in die Wege leiten. Ich denke, wir haben es besprochen, angesichts der Sparschwämme auf den globalen Kapitalmärkten. Und da wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen, wenn mein Zungenschlag ein anderer. Die Zinsen sind ja überall in der Welt so niedrig. Also Herr Draghi und inzwischen Frau Lagarde kontrollieren nicht die Zinsen überall auf der Welt. Das ist ein globales Phänomen, dass es halt sehr viel Ersparnisse gerade gibt. Natürlich machen die Zentralbanken, intervenieren auch in Märkten und haben ein bisschen gerade in den Staatsanleihemärkten vielleicht dazu beigetragen, dass die Zinsen noch mal einen Tick niedriger sind, als sie sonst wären. Aber grundsätzlich, wir sehen es ja überall, sie haben die ganz niedrigen Mietzinsen angesprochen. Die Zinsen sind einfach niedrig und das ist nicht nur ein Zentralbankphänomen. Aber wir sollten das nutzen und wir sollten eine ehrliche Debatte über die Chancen, nicht immer nur über die Risiken führen, die das gegenwärtige niedrige Zinsumfeld bietet in puncto Ausbau öffentlicher Infrastruktur, Kapitalmarkt finanziert. Und wissen Sie, wenn das Problem ist, und ich kann es langsam nicht mehr hören, wenn das Problem ist, dass dann wieder jemand kommt und sagt, aber wir können doch nicht öffentliche Investitionen von öffentlichem Verbrauch so klar abtrennen. Und wir können uns doch nicht sicher sein, dass der Staat wirklich die richtige Rheinbrücke bei Leverkusen saniert. Na, vielleicht saniert er am Ende die falsche Rheinbrücke bei Leverkusen. Dann sollten wir uns hinsetzen und vielleicht auch die schlauesten Köpfe der Republik zusammenbringen. Und dann werden uns diese Damen und vielleicht auch ein paar Herren hoffentlich ein paar gute Ideen liefern, wie wir vielleicht mit einem unabhängigen Gremium, dass bestimmte Investitionsprojekte abzeichnen muss oder da einen Okay-Stempel raufgeben muss, sicherstellen, dass wir dieses Geld, was wir uns gerade für zu extrem günstigen langfristigen Konditionen am Kapitalmarkt besorgen können, dass wir das als Gesellschaft sinnvoll einsetzen. Und also wenn das Problem ist, dann müssen wir doch da einen Weg finden, statt jetzt immer wieder diese deutschen Kulturkämpfe und Grundsatzdebatten zu führen, ob jetzt wirklich die Schuldenbremse so oder so ausgestaltet sein sollte.
Also es hätte schon fast schon ein Schlusswort sein sollen, aber ich möchte Sie nicht so früh hier aus dem Podcast entlassen. Mein Team wird mir schimpfen, dass der Podcast wieder zu lange wird. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer darauf eingehen. Weil wir haben, muss ich dazu sagen, auch wir haben vielleicht gar nicht so einen großen Dissens, vielleicht ein bisschen Nuancen. Ich würde ein bisschen versuchen, auseinanderzunehmen. Also im Prinzip, was Sie ja sagen, ist, wenn der deutsche Staat mehr Schulden macht, dann haben wir im Inland mehr Nachfrage, dann exportieren wir weniger Geld ins Ausland. Das ist schon mal besser, als im Ausland Geld zu verlieren, lieber im Inland. Also nach dem Motto, lieber statt einer Costa Brava Immobilienprojekte zu finanzieren, die Ruinen sind, lass uns doch die deutschen Autobahnbrücken sanieren. Leuchtet mir ein. Das Zweite ist, ich würde natürlich sagen, und Sie haben gesagt, naja, Staat ausweiten. Ich würde sagen nach dem Motto, naja, ich würde wahrscheinlich eher stärker, heißt nicht unbedingt größer, weil ich würde natürlich sagen, wenn wir ehrlich sind, in den letzten Jahren hat es der Politik ja nicht an Geld gemangelt, weil wir hatten ja eine wachsende Wirtschaft, wir hatten eine steigende Abgabenquote, Steuerabgabenquote ist 3 Prozentpunkte gestiegen in den letzten 15 Jahren nach Daten der OECD und die Zinsaufwendungen sind deutlich gefallen. Das heißt, die Politik hatte ja viel Geld und hat eigentlich das gemacht, was Sie gesagt haben, was sie nicht machen sollte. Sie hat das Geld nicht richtig ausgegeben. Sie hat das Geld ausgegeben überwiegend für Sozialleistungen. Das können Sie sagen, war auch richtig. Aber wenn wir an Mütterrente, Rente mit 63 und diese Dinge denken, das war natürlich, wenn Sie, der größte Teil des wachsenden Einnahmenkuchens wurde so verwendet. Und die Politiker würden sagen, ja, wir wollten ja mehr investieren, aber wir werden das Geld wohl gar nicht abgerufen. Also, Ist also ein bisschen so eine Situation, wo ich sage, nach dem Motto, naja, ist das so einfach oder ist es im Prinzip, machen wir es uns jetzt hier beide im Podcast so einfach theoretisch und dem Motto, ja, ist eigentlich möglich, aber in der Praxis scheitert es eben an vielen Dingen, die mit Geld nichts zu tun haben.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben es kurz erwähnt, ja auch vor nicht langer Zeit gerade kam ein Buch raus, das heißt Der entzauberte Staat, und da diskutiere ich genau diesen Punkt. Also letztlich greifen muss das eine in das andere greifen. Wir brauchen bessere Planungskapazitäten, wir brauchen ein Upgrade von Vater Staat, dass diese Dinge schneller gehen, effizienter gehen, Gelder abgerufen werden. Das Gleiche gilt natürlich für die privaten Investitionen. Wir wollen ja vor allem auch, dass die privaten Investitionen anspringen, dass wir mehr Startups haben, dass wir mehr in neue Technologien investieren, in grüne Technologien und so weiter. Wenn Sie Unternehmen fragen heute, was ist das größte Investitionshindernis in Deutschland, dann sagen, und das ist nicht meine Studie, sondern sie kommt vom IW aus Köln und die sind ein unternehmensfinanziertes, unternehmensfreundliches Institut, dann sagen die Unternehmen ganz klar, das größte Hindernis für mehr Investitionen sind nicht die Steuern, das sind nicht die Unternehmenssteuern, das sind auch nicht die bösen Arbeitnehmerrechte, sondern das ist die mangelnde Infrastruktur. Das sind die digitalen Infrastrukturen, aber das ist auch die harte Infrastruktur bei der Schiene, teilweise beim Wasser und auf den Straßen. Und das heißt, da muss wirklich das eine in das andere greifen, damit die Dinge Sinn machen. Ich sage Ihnen noch eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen kontroverser. Und Sie haben völlig recht mit Ihrer Analyse, dass in den letzten 10 Jahren die Spielräume, die eigentlich durch das Absinken der Zinsen, der Zinsausgaben und auch durch die gute Konjunktur, die Spielräume, die sich dadurch ergeben hat, dass wir die nicht genutzt haben, um mehr zu investieren. Und soll ich Ihnen sagen, was daran schuld ist, zumindest zum Teil? Die Schuldenbremse. Und zwar in einer Logik, die, ich glaube, für unsere Zuhörer auch ganz spannend ist, weil mir das kommt immer wieder so vor, dass die Leute das nicht, dass es irgendwie noch nicht in den Köpfen angekommen ist, weil wir immer wieder die gleichen Argumente austauschen, aber nicht die, auf die es ankommt. Lassen Sie mich so erklären. Die Schuldenbremse, warum finden wir die im Prinzip, warum denkt man, das ist eine gute Idee? Naja, weil Politiker halt kurzsichtig sind. Weil Politiker sonst Sachen machen, ja, die verschulden sich heute ganz viel, um uns einen schönen Urlaub auf Lanzarote zu finanzieren oder was auch immer, um wiedergewählt zu werden. Aber das ist alles nicht nachhaltig und das sind keine sinnvollen Investitionen. Okay, also machen wir eine Schuldenbremse. Das heißt jetzt, die Politik darf sich nicht mehr verschulden. Ganz klein, aber sagen wir mal, praktisch gesehen darf sich die Politik nicht mehr verschulden. Jetzt sind die Politiker aber weiterhin kurzsichtig und wir haben eine Schuldenbremse. Was passiert denn jetzt? Na, die gleichen kurzfristig orientierten, kurzsichtigen Politiker geben das Geld für Dinge aus, die heute relevant sind und reduzieren die Investitionen, weil die Investitionen nämlich denen zugutekommen, die erst morgen in diesem Land leben. Insofern hat die gleiche Diagnose, Politiker sind kurzfristorientiert, kurzsichtig und machen dumme Dinge, führt wenn wir eine Schuldenbremse haben, genau zu dem, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, dass wir das Geld, was wir haben, für Dinge ausgeben, die heute anfallen, die irgendwie, ja, Rentenerhöhung, das und dies und jenes, und das vernachlässigen, was für die Zukunft des Landes wichtig ist. Das heißt, wir haben da einen intellektuellen Konstruktionsfehler ins Grundgesetz geschrieben. Man kann gerne über Fiskalregeln wieder nachdenken. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die in eine Verfassung gehören, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber wir brauchen andere, bessere, intelligentere als das, was wir jetzt haben. Denn das, was wir jetzt haben, schadet letztlich künftigen Generationen. Und das ist einfach ein Konstruktionsfehler drin.
Genau, und vor allem, weil wir ja die Währung auch mit jemandem teilen, mit Ländern teilen, die deutlich höhere Schulden haben, ist natürlich auch ein Quatsch zu sagen, ich mache Geisterfahrer, wenn alle anderen Schulden machen, wir machen keine Schulden. Also ich glaube, da bin ich bei Ihnen. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt Ihnen den Bund legen würde zu sagen, naja, lass uns lieber Inland mehr investieren, auch Staatsschulden machen. Und dazu brauchen wir übrigens auch gar keine Steuererhöhung, würde ich jetzt sagen, weil man kann das theoretisch sogar, könnte man wahrscheinlich sogar Entlastung durchführen am unteren Ende und trotzdem mehr investieren, weil man einfach eine bessere Balance braucht in der Wirtschaftspolitik. Professor Schulerig, ich könnte mit Ihnen stundenlang weitersprechen und wir hatten ja vorher im E-Mail-Austausch, glaube ich, auch die implizite Zusage, wenn mich heute benehmen, hat Spaß beiseite, wenn wir ein gutes Gespräch haben, vielleicht können wir es in Zukunft nochmal fortsetzen.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken und wie gesagt, freue mich auf ein Wiederhören bei einer anderen Gelegenheit.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Soweit mein Gespräch mit Professor Moritz Schulerig aus dem Oktober 2019. Ich hoffe, Sie fanden es genauso interessant und relevant wie ich. Das war's für heute mit BTO Refresh. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihr Feedback, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von BTO geht an den Start. Bis dann alles Gute, Ihr Daniel Stelter.